This election night, C-SPAN delivers something different. Not just the presidential race, but the state races that will decide the balance of power in Congress. Follow C-SPAN Tuesday, November 5th on TV, online, or on the free C-SPAN Now video app.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Am Mikrofon heute ich, Carsten Kellermann, zurück aus dem Urlaub. Nach 3 Wochen wieder im Studio des Fohlenfutter-Podcasts und spreche mit Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo Carsten.
Und zwar über Borussia Spiel in Mainz. Hanna, du warst dort mit Yannick Sorgatz vor Ort, hast wahrscheinlich die Gastfreundschaft der Mainzer genossen, der Kollegen von der Presseabteilung im Presseraum, aber vor allem natürlich das Spiel, wobei, muss man sagen, da war der Genussfaktor mindestens mal 45, ich würde sogar sagen fast 70 Minuten lang relativ dünner aus Gladbacher Sicht.
Ja, ich meinte irgendwann, glaube ich, im Laufe der ersten Halbzeit zu Yannick, einfacher wird's nicht mehr für Mainz, dass sie diese Saison mal ihren ersten Heimsieg einfahren können. 11:1 Torschüsse waren es dann ja bis zur Pause. Auch wenn da jetzt nicht die hochkarätigen Chancen dabei waren, hatte ich doch das Gefühl, dass Mainz da in der ersten Halbzeit noch ein Treffer gelingen wird. Das war dann nicht so. Mit 0-0 ging es dann in die Pause. Und ja, in der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen ein anderes Spiel.
Ja, vielleicht noch ein Wort zu den Mainzern. Nadim Amiri ist ja ein alter Bekannter von Gladbachs Cheftrainer Gerardes Hyane, in Leverkusen zusammengearbeitet, und ich glaube, dass es nicht so gut gefunkt hat zwischen den beiden. Amiri hat kaum gespielt und bei dem hatte ich so das Gefühl, der wollte richtig einen raushauen, war ja wirklich ein Aktivposten, ohnehin ein technisch guter Spieler, immer wieder aus der Distanz versucht. Du hast es angesprochen und ja, da hat man gemerkt, der hatte richtig viel vor, und in der zweiten Halbzeit, ja, da kamen dann auch die Tore und tatsächlich hat Borussia zweimal getroffen beim 1:1. Beide Tore geschossen. Zunächst Stefan Leiner, ein Eigentor. Hanna, wie hast du das im Stadion gesehen? Am Fernseher sah es hochgradig unglücklich aus. So als wenn er sich irgendwie nicht entscheiden konnte, mit welchem Fuß er jetzt den Ball in die Wolken schießen wollte. Und dann hat er halt beide Füße eingesetzt, den einen, und dann den Ball an den anderen geschossen. Und dann lag er plötzlich im Gladbacher Tor.
Ja, tatsächlich sah es so aus meiner Perspektive, also so Höhe der Mittellinie, im ersten Moment insofern super unglücklich aus, als dass es einfach so wirkte, als wäre es so ein klassisches Eigentor. Man wird irgendwie so halb angeschossen oder man wirft sich noch rein und der Ball geht dann ins Tor. Als ich dann die erste Wiederholung gesehen habe, habe ich dann gesehen, was Leiner da versucht hat. Was genau, kann ich nicht sagen. Er springt irgendwie ja mit beiden Beinen ab. Du hast die Szene ja auch schon beschrieben. Auf jeden Fall, vor allem, weil er ja so unbedrängt war. Eine Situation, die man besser lösen muss, besser lösen kann. Die Antwort der Gladbacher, dann quasi mit dem nächsten Angriff das 1:1 zu machen, die war dann, das muss man ja sagen, aber gut.
Ja, das ist ja eine neue Qualität der Gladbacher. Du hast dich ja damit auch auseinandergesetzt. In der vergangenen Saison war es ja so, man ging immer wieder in Führung und verspielte sie dann auch sehr, sehr häufig. Jetzt liegt man eigentlich fast immer zurück als Borussia und kommt dann zurück ins Spiel. Das hat ja dann auch mit Mentalität zu tun, damit, dass man eben nicht umkippt. Aber vielleicht mal ganz kurz zurück zum Leiner. Es gab da so ein Diskussionsding für die Gladbach-Fans, der Stadionsprecher, auch da frage ich dich, da du im Stadion warst, wie kam das rüber, hat ja so ein bisschen gewitzelt über das Eigentor, und da ist in den sozialen Netzwerken, sind schon ein paar Gladbach-Fans steil gegangen, fanden das extrem unfair und unsportlich. Hast du das auch so empfunden? Im Fernsehen war das natürlich nicht so zu hören, das Ganze.
Ja, auch da dachte ich zuerst, dass es auf was anderes hinauslaufen würde, weil der Stadionsprecher dann gesagt hat, ja, und wir bedanken uns bei dem Spieler, der dieses Tor ermöglicht hat. Und da dachte ich halt, er würde jetzt, ich glaube, die Flanke kam von Paul Nebel, er würde jetzt den hervorheben und feiern, was ich dann auch legitim gefunden hätte, weil es ist ja dann einfach ein Assist. Und dann meinte er aber, nee, und wir bedanken uns bei dem Spieler, der für das Eigentor gesorgt hat, und damit war es dann nicht getan. Er hat dann noch, ha, 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 also wirklich sehr spöttig hinterhergeschoben. Das hat auch auf den Rängen für Verwirrung gesorgt. Und jetzt muss ich sagen, ich habe gestern gelesen, dass er sich wohl wieder entschuldigt hat, dass ihm da unten am Spielfeldrand wäre es gerade wohl sehr hektisch und chaotisch zugegangen. Keine Ahnung, ob das eine Entschuldigung dafür sein kann. Er macht das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, aber er meinte, er hätte auch sofort sich bei den Verantwortlichen dafür entschuldigt und würde es bereuen. Wenn er das tut, dann ist das auch gut und dann ist die Sache auch gegessen. Ich finde, sowas darf man auch nie zu hoch hängen, aber du hast am Anfang ja über die Gastfreundlichkeit der Mainzer gesprochen, die ist man gewohnt, die kennt man, da hat das natürlich jetzt nicht ganz so reingepasst.
Ja, ich denke auch, also gerade wenn dann eine Entschuldigung kommt, ist das völlig in Ordnung und ich glaube, damit kann dann auch Stefan Leiner leben, nicht leben kann er natürlich mit seinem Eigentor. Aber es ist halt, diese Dinge sind immer Diskussionspunkte für die Fans in den sozialen Netzwerken und dann kocht natürlich die Stimmung teilweise auch hoch. Aber nochmal an alle, die Entschuldigung ist da, Stadionsprecher weiß, dass das nicht in Ordnung war und am Ende sind auch das Leute, die Emotionen haben und du bist gerade in Führung gegangen, als meist kurz drauf fällt dann der Ausgleich. Du hast vielleicht gehofft, dass du dann diesen Heimsieg bekommst, dann steht's 1-1 und Hanna, fand ich dieses 1-1 war das Produkt des besten Gladbacher Spielzugs, der relativ vollgepackt war mit verschiedenen Elementen. Erstmal ein Tackeln da an Alassane Player, der den Ball da so im letzten Drittel der Spielfelds Richtung Mainzer Tor erobert und dann direkt rausspielt auf Franck Honorat und der schlägt dann tatsächlich seine beste Flanke des Spiels und naja gut, in der Mitte steht halt Tim Kleindienst, der Harry Kane Borussias und macht dann einfach das Ding rein. Also das hat er ja mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft wirklich gemein, dass er da radikal ist vor dem Tor, was die Chancenauswertung angeht, wieder, nachdem er ja zwischendurch so ein bisschen Ladehemmung hatte, wie Kane ja auch. Jetzt aber da verlässlich und das ist natürlich ein Riesenfund für Borussia Mönchengladbach, dass man im Grunde mit dem, ich glaube es war der zweite richtige Torschuss im Spiel, da schon zum 1-1 kommt. Auch das sind Dinge, die man vorher von Gladbach so nicht kannte. Da war es doch eher viel Spielen, viel Arbeit und jedes Tor musste wirklich sozusagen rausgepresst werden und jetzt macht man eben die Tore quasi aus dem Nichts. Mit dieser, fand ich, schönen Kombination über den rechten Flügel, Franck Honorat, das, was er am besten kann, Vorlage gemacht. Ja, und wie gesagt, Player, der da kurz drauf vom Spielfeld ging, Wechsel, du hast das gesagt, war schon vorbereitet. Aber ja, das Tor, fand ich, spiegelt viel von dem wider, was die Gladbacher eigentlich öfter tun sollten.
Ja, und es war vor allem auch der erste Abschluss in dem Spiel von Tim Kleindienst und das zeigt ja auch, was ihn gerade so wertvoll macht, dass er eben nicht viel liegen lässt oder dass er einer ist, der in so einem Spiel dann eben auch mal mit einer Aktion der Mannschaft helfen kann. Die Flanke, du hast es angesprochen, die war für die Mainzer Abwehr maximal undankbar. Tim Kleindienst stand dann da ja 6-7 Meter vor dem Tor und hat den dann eingenickt.
Kleindienst ist halt einer, der die Dinger dann reinmacht. Das zeichnet ihn aus. Darum ist er jetzt auch deutscher Nationalspieler. Wir werden gleich noch ein bisschen ausführlicher über ihn sprechen. Aber wenn man dann die Schlussphase der Gladbacher sieht, und da reden wir vielleicht gleich auch mal kurz drüber, ob dieses 1-1 denn jetzt für wen es denn verdient war. Erste Halbzeit gehörte komplett den Mainzern, aber die komplette Schlussphase, bis auf eine, muss ich auch sagen, extrem große Chance für die Mainzer, die auch Gladbachs Niederlage hätte besiegeln können. Aber dann gab es hinten raus und nach der Einwechslung von Kevin Stöger doch nochmal drei richtig dicke Chancen. Freistoß von Stöger, dann Kopfball, den Robin Zentner da gerade von der Linie kratzt und Ko Itakura kommt völlig frei zum Abschluss und hebelt den Ball dann über das Tor oder so, über am Tor vorbei irgendwie in der allerletzten Sekunde. Also da hätte wirklich noch so ein Last-Minute-Sieg passieren können oder Last-Second-Sieg sogar, wie gegen Union Berlin. Das wäre für Gladbach natürlich extrem wichtig gewesen. Aber Hanna, wie würdest du es einschätzen? Wäre es verdient gewesen? Gut, am Ende egal, aber insgesamt war, glaube ich, das 1-1 artgerecht für das Spiel.
Ja, das würde ich auch sagen. Also ich meine, für einen Sieg musst du dich am Ende nie entschuldigen oder rechtfertigen, meiner Meinung nach. wenn es denn so gekommen wäre. Aber ja, wie auch eben schon gesagt, also die Mainzer hätten das, also oder müssen sich vorwerfen lassen, dass sie das in der ersten Halbzeit nicht mehr auf ihre Seite gezogen haben, was man ja zur Schlussphase auch sagen muss. Es waren dann eben vor allem Standards, die in so einer wirbeligen Schlussphase gerne auch mal hintereinander so passieren können. Was ich halt in weiten Teilen des Spiels wieder vermisst habe, war irgendwie so dieser klare Plan im Spiel, wie man mit Ball agiert und sich mit Ball wirklich Chancen herausspielt. Ich finde, dass die Schlussphase da so ein bisschen drüber hinwegtäuschen kann, auch wenn, wie gesagt, Gladbach das Spiel hätte noch gewinnen können. Aber ja, mir fehlen da einfach nach wie vor die klaren Abläufe, das auch defensiv tatsächlich. Ich finde, offensiv passiert selten was Überraschendes. Es ist alles sehr durchschaubar und für den Gegner sehr berechnend. Und deswegen kam dann letztlich auch meine Aussage zustande, dass Mainz es nicht so schnell wieder so einfach haben wird, möglicherweise einen Heimsieg einzufahren.
Ja, auf jeden Fall. Also die erste Halbzeit war Gladbach ja wieder so ganz typisch unterwegs, muss man sagen. Duckmäuserisch würde ich es mal nennen. Hat sich von den Mainzern da wirklich den Schneid abkaufen lassen. Und gebe ich dir recht, fußballerisch war das schon sehr dünn, was in Mainz geboten wurde. Deswegen habe ich mich in einer Geschichte auch nochmal dem Kollegen Kevin Stöger gewidmet, der zum zweiten Mal in Folge auf der Bank saß, wie schon gegen Heidenheim, auch jetzt in Mainz. Da hat Gerardo Seoane auf Robin Hack auf der linken Seite gesetzt, um mehr Tiefe ins Spiel zu bringen. Dass ohne Stöger natürlich der Fußball deutlich leidet. Ich finde gerade diese Kombination mit Stöger und Player enorm wichtig für Gladbachs Spielkultur. Man hat natürlich in Florian Neuhaus auch noch einen auf der Bank, der dafür zuständig sein könnte, sollte oder auch wollte, aber gerade bei Seoane wirklich keine Rolle spielt. Aber eben Stöger und Player zusammen auf dem Platz halte ich für enorm wichtig, was diese Spielkultur angeht, und hoffe, dass Seoane da auch jetzt wieder mehr auf Stöger setzt. Robin Hack ist ja einer, der immer enorm engagiert ist, enorm viel läuft, enorm viel sich reinschmeißt. Aber er ist noch nicht wieder der in der Rückrunde der vergangenen Saison war, tut sich dann auch schwer, spielerische Akzente zu setzen. Und das erklärt nicht alles, weil da gebe ich dir recht, auch von hinten raus ist der Aufbau sehr schleppend. Rocco Reitz versucht immer irgendwie, den Ball ein bisschen nach vorne zu treiben. Manche lange Bälle, die gespielt wurden, was ja dann auch als Konzept rausgearbeitet wurde oder dargestellt wurde, wirkten dann doch eher wie Befreiungsschläge, die dann zufällig irgendwo gelandet sind. Also da muss wirklich noch ganz klar an den Abläufen gearbeitet werden. Aber ich glaube, dass man vorne mit Stögers Wiederhereinnahme jetzt beim Pokalspiel in Frankfurt da schon eine Menge mit einbringen kann.
Ja, ich finde auch generell, dass man nicht vergessen darf, dass man jetzt, also gerade auch in Person dann von, sei es Kleindienst oder Stöger und in manchen Spielen dann eben auch Player Hack Honorar, da hast du vorne eine individuelle Qualität, die für Punkte sorgen kann, die auch immer mal wieder ein Bundesligaspiel entscheiden wird. Ich fand, nach dem Spiel wirkten die Gladbacher für mich einen Ticken zu zufrieden. Also natürlich haben auch Kleindienst und auch Julian Weigel gesagt, dass es in der ersten Halbzeit nicht gut war. Aber ich glaube, dass diese Zufriedenheit vor allem daher kommt, also auf mich wirkt so, dass man nach so einer ersten Hälfte in Mainz erstmal erleichtert war, dass es nicht komplett nach hinten losgegangen ist. Von Sportchef Roland Wirkus waren dann auch wieder so Sätze zu hören, wir bauen uns gerade etwas auf. Das Wort Prozess ist nach dem Spiel auch schon wieder gefallen. Das klingt für mich alles so, als würde man erst seit Sommer zusammenarbeiten, was ja nicht der Fall ist. Deswegen fehlt mir so ein bisschen die Perspektive, wie es dauerhaft so deutlich zum Positiven sich verändern soll. Jetzt kommt nächste Woche in der Liga Bremen. Auch da, natürlich kannst du als Gladbach Werder Bremen schlagen. Aber ja, wenn ich habe mir Bremen gegen Leverkusen am Samstagabend angeguckt, das war mutiger Fußball mit einem klaren Plan, mit Abläufen, da dachte ich ja, und genau das ist eben das, was ich in Gladbach nicht sehe und weshalb es mir da auch irgendwie schwer fällt, da jetzt irgendwie optimistischer zu sein, was die nächsten Wochen oder Monate angeht.
Ja, die Gladbacher müssen sich jetzt tatsächlich mit Siegen irgendwie durchmogeln erstmal und dann dahin kommen, wie die Bremer eben auch, etwas konzeptioneller Fußball zu spielen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man jetzt eben dieses Heimspiel gegen Bremen gewinnt, bestenfalls, aber darüber werden wir gleich noch über die beiden Spiele reden, auch im Pokal eine Runde weiterkommt und einfach mal ein positives Zeichen zu setzen. Und wenn wir über positive Zeichen reden, sind wir im Moment bei Borussia Mönchengladbach ja fast festgelegt auf einen Namen, auf einen sehr langen, sehr großen Menschen, aber eben auf einen Menschen, das ist Tim Kleindienst. Er hat wieder sein Tor gemacht. Er ist dann im Grunde hat er zwei Abende in Mainz verbracht, war dann am Samstag im aktuellen Sportstudio. Wir haben eben so ein bisschen gerätselt, wer war denn eigentlich der letzte Borusse und wann im Sportstudio? Irgendwann war es mal Lars Stindl, das muss dann 3-4 Jahre her sein und oder 2-3 Jahre her sein. Marco Rose, der letzte Trainer, der als Gladbach-Trainer im Sportstudio war, auch nach dem Sieg in Mainz und das war auch schon früh in seiner Zeit bei Borussia. Also so richtig große Präsenz dort am Lerchenberg hatte Gladbach zuletzt nicht. Nach dem Aus von Max Eberl, der ja sozusagen an keiner Kamera mehr vorbeikam in seiner Endphase. Aber deswegen Kleindienst gerade, deutsche Nationalmannschaft, Torschütze, sitzt im Sportstudio, ist eine absolut positive Figur, toller Transfer aus dem Sommer. Kleindienst ist sozusagen die personifizierte gute Nachricht von Borussia Mönchengladbach.
Ja, ich glaube, was da mit reinspielt, was du angesprochen hast, liegt halt auch daran, dass er so als Typ jemand ist, den man auch sympathisch finden kann, wenn man eben kein Gladbach-Fan ist, der dann da sitzt, nette Sachen erzählt, einen guten Humor hat und ja auch einfach als Typ dann interessant ist. Das wurde ja jetzt auch mehrmals im Sportstudio thematisiert. Er ist eben Horrorfan, er hat Schildkröten zu Hause. Das sind dann ja so Geschichten, die da gerne mal aufgegriffen werden. Deswegen kommt er dann eben auch nicht nur bei den Gladbach-Fans an, und sondern halt auch darüber hinaus und ist deshalb jemand, der Werbung für Gladbach betreiben kann, was man in den vergangenen oder in der jüngeren Vergangenheit nicht über so viele Borussen sagen kann.
Das ist richtig. Erstmal hat er einen guten Geschmack, was die Horrorfilme angeht. Das will ich jetzt mal ganz klar einwerfen. Freddy Krüger ist seine Nummer eins unter den Bösewichten da. Und Freddy Krüger ist echt ganz cool. Cooler Typ, Nightmare on Elm Street, die ganze Reihe. Ist halt Horror, ist halt Slasher. Speziell, definitiv, vor allen Dingen in der Verbindung mit Schildkröten. Ich überlege, ob es irgendwelche Horrorfilme mit irgendwelchen kampfbereiten Schildkröten gibt. Ich glaube nicht. Doch, die Teenage Mutant Hero Turtles, oder wie heißen sie, gab es mal früher, aber das waren ja keine Horrorsachen. Das waren ja sozusagen Kämpfer des Guten. Ja, Tim Kleindienst bringt neue Aspekte bei Gladbach rein, abgesehen mal von seinen Kopfballtoren, die er regelmäßig macht, eben auch als Typ, fährt ja auch ein dickes, fettes Auto und ist einfach eine gute Projektionsfläche. Und das tut den Gladbachern schon gut, dass man dann einfach als Gegenpol zu dieser doch um den Verein immer noch wabernden Diskussion um die Personalien der sportlichen Führungskräfte, um Seoane natürlich insbesondere, mit dessen Fußball sich die Fans überhaupt nicht richtig anfreunden können oder warm werden. Da muss auch mehr, es fehlt dann einfach so die Klarheit, du hast das angesprochen, es fehlt dann einfach auch die tatsächliche Perspektive, dass man eben sagt, jo, da ist Gladbach jetzt richtig dabei und da muss schnell was passieren, dass man da einfach mehr Linie reinbringt. Bin gespannt, ob er das hinbekommt mit der Mannschaft. Kleindienst hat ja gesagt, wir müssen zusammenarbeiten. Der eine oder andere will rausgehört haben oder hat rausgehört, sagen wir es so, hat rausgehört, dass es ein bisschen distanziert war, wie sich Kleindienst zum Seoane geäußert hat. Ich finde, das so war ein typisches Kleindienst-Interview. Er ist immer so zwischen Schalk im Nacken und ich fand, dass er auch sehr demütig wirkte, dass er eben diesen Auftritt hatte, dass das für ihn wirklich was ganz Großes war. Nach der Nationalmannschaft das nächste Große, dass er jetzt da im Sportstudio sitzt, dass er da Torwand schießt und so weiter. Sympathisch, absolut sympathisch und ich glaube nicht, dass er jetzt im Unterton da eine Trainerdebatte drinsteckt, aber im Moment ist es halt so, dass vieles, was über Seoane kommt, dann eben auch in diese Richtung interpretiert wird, weil es eben nicht vernünftig rund läuft.
Ja, ich würde ihm, also Tim Kleindienst, da jetzt auch keinen Strick draus drehen wollen, weil ich auch denke, dass da keine böse Absicht dahinter steckt. Aber er hat halt auch die Chance verpasst, in Seoanes Richtung explizit was Positives zu sagen. Das muss man dann auch nüchtern festhalten. Darüber hinaus hat er jetzt, wenn man ihn jetzt in den letzten Wochen verfolgt hat und seine Interviews gesehen hat, jetzt für Gladbach-Fans nicht gänzlich viel Neues gesagt. Ich fand aber interessant, als er seinen Wechsel im Sommer nochmal explizit begründet hat, dass er wirklich gesagt hat, ja, und es hieß immer, ich funktioniere nur in Heidenheim, und dass er es ja sich selbst und den anderen nochmal so ein bisschen beweisen wollte. Er hat das Challenge genannt, raus aus der Komfortzone. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und ja, dass es für ihn einfach der perfekte Zeitpunkt gewesen sei, jetzt zu wechseln, weil er sich auf einem Peak, so hat er es ausgedrückt, bewegt.
Ja, das kann man, glaube ich, absolut unterschreiben, diese Aussage. Wie gesagt, 9 Nationalspieler, Torschütze, ja, regelmäßiger Torschütze, und in Gladbach binnen kürzester Zeit wirklich eine Integrationsfigur geworden. Ein ganz, ganz wichtiger Anführer. Ich hatte vor einigen Wochen mal die Geschichte gemacht mit der Frage, wie hoch der Effenberg-Faktor von Kleindienst ist, und der ist schon richtig hoch. Ich glaube, er hat schon das Potenzial, mit seiner Leistung, mal ganz unabhängig vom Trainer, eine Mannschaft mitzureißen und auch anzuzünden. Man sieht ja immer, wie er auf dem Platz auch mit den Armen da wedelt und die Leute nach vorne treibt, und eben auch mit seinen Toren. Das ist ja immer das Entscheidende. Nicht nur Worte, sondern auch Taten zu bringen. Er rettet Gladbach Punkte. Er hat den Heimsieg gegen Heidenheim, sein Ex-Verein, zuvor klar gemacht mit seinen Toren, und er ist halt jemand, der dieses Positive, diesen Siegeswillen auch ausstrahlt. Und dieser Siegeswille in der Schlussphase, auch gegen Heidenheim hatten die Gladbacher in der Schlussphase ja schon gute Chancen, unbedingt so ein Spiel vielleicht noch gewinnen zu wollen. Das ist ja, sind so die kleinen Pflänzchen, die man da sieht, aber nochmal, da muss schon wesentlich mehr Konstanz rein, wesentlich mehr klare Linie ins Spiel rein. Es ist Borussia Mönchengladbach, da sind Ansprüche vorhanden, auch an den Fußball, das weiß Kleindienst, der selber sagt, ich bin nicht der super Techniker, aber er ist halt jemand, der ein Spiel trotzdem lenken und denken kann, mit seiner Art zu spielen, plus ein Kevin Stöger, plus ein Franck Honorat, plus ein Alassane Player und auch ein Weigel, von dem eigentlich auch noch viel mehr an fußballerischem Input kommen muss, plus dem engagierten Rocco Reitz, der mir gut gefallen hat in Mainz, auch wenn er ein paar schwierige Bälle verloren hat. Aber das ist ja so das spielerische Potenzial, was Gladbach auf jeden Fall hat.
Ja, in der Theorie auf jeden Fall. In der Praxis sind es eben dann die eben angesprochenen Probleme, die dafür sorgen, dass man immer so denkt, ja, aber wo sind denn da mal die zündenden Ideen, die für, ich habe es eben gesagt, was Überraschendes sorgen können? Wo sind denn da die Abläufe? Ich finde manchmal auch, dann müht Tim Kleindienst sich vorne ab und läuft die Gegner an, dann machen vielleicht noch 2, 3 mit, aber irgendwie dann auch nicht so das ganze Team, dass das dann auch irgendwo wieder verpufft, dass er sich da vorne aufreibt. Und ja, jetzt geht's am Mittwoch im Pokal zur Eintracht aus Frankfurt, die wir nehmen am Sonntagmorgen auf, die heute auch noch gegen Union Berlin antreten muss. Also Gladbach theoretisch mit 2 Tagen mehr Regenerationszeit. Aber ich glaube, Frankfurt ist ja gerade in so einem Flow. Also die Belastung, das Physische, werden sie bis Mittwoch locker weggesteckt haben.
Ja, zumal Frankfurt ja auch wirklich so ein Powerzentrum ist irgendwo. Die ganze Mannschaft, also irgendwie der ganze Club atmet ja wirklich, ich war zuletzt ja mit Thomas Grohlke zusammen dort beim Spiel, unheimlich viel Energie aus, das muss man schon sagen. Das einfach durch diese Erfolge der vergangenen Jahre, durch diesen Aufstieg, auch aus der Relegation bis hin zum Europapokal, bis zum Sieg in der Europa League, DFB-Pokalsieg, mehrere DFB-Pokalfinals und auch super Spieler dann eben entwickelt, Kolomoani ablösefrei geholt für fast 100 Millionen, dann wieder verkauft, viele andere, Silva und die Büffelherde und all diese Dinge sind positive Aspekte, die mit Frankfurt verbunden sind, und jetzt Dino Toppmöller, der ja sich ja eher schwer tat als Trainer, aber jetzt doch offenbar den Clou da zur Mannschaft gefunden hat, und Ja, die Frankfurter spielen einfach einen guten, engagierten und ja ekligen Ball für die Gegner immer noch, aber eben weitaus fußballorientierter als in den Anfangszeiten unter Kovac, als die ganze Reise da für die Eintracht losging. 2017 erinnert man sich an das Pokal-Halbfinale in Mönchengladbach im Bökelberg-Stadion. Ach, im Bökelberg, ja, das war noch Zeit, natürlich nicht, sondern im Borussia-Park. Den es ja nun auch schon 20 Jahre gibt. Also im Borussia-Park siegte Frankfurt im Elfmeterschießen und das war dann so der Kipppunkt für die Eintracht. Danach ging es dann wirklich nach vorne und ja, wer weiß, die Gladbacher fahren meines Erachtens definitiv nicht als Favorit zur Eintracht und können da theoretisch eigentlich nur gewinnen, dürften auf gar keinen Fall natürlich da untergehen, das ist klar, aber es wäre natürlich mal, und das sind die Dinge, die du eben auch angesprochen hast, mal was Unvorhersehbares passieren zu lassen. Das wäre dann ja einfach mal in Frankfurt eine Runde weiterzukommen.
Ja, im Pokal ist es möglich, wenn ich da, wo denn sonst, ist ja auch einfach das, was ein K.O.-Spiel ausmacht. Ich finde auch, wenn man Frankfurt in dieser Saison bewertet, darf man halt auch nicht vergessen, dass dort wirklich im April, Mai und auch im Sommer auch eine richtige Trainerdiskussion herrschte. Also Dino Toppmöller, der war gefühlt für mich schon halb draußen und es gab sportlich ähnliche Probleme oder es war dann auch immer wieder sehr, sehr dünn, was Frankfurt da gezeigt hat. Aber da finde ich es dann eben umso bemerkenswerter, was da diese Saison einfach passiert ist und dass sie jetzt auch dann wirklich so einen ansehnlichen Fußball spielen. Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, dass sie mit Etikete und Marmoush vorne natürlich auch eine unglaubliche Qualität haben und die sind ja gerade dann auch beide sehr gut drauf, aber sie haben sich eben auch dann, sie haben aus der vergangenen Saison gelernt, haben sich auf den Außenverteidigerpositionen verstärkt, dann kann sowas funktionieren. Du hast natürlich auch die Energie und die Kraft des Ganzen herrschen, natürlich auch nochmal andere finanzielle Möglichkeiten, das ist mir auch klar. Aber ja, ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut davor, wie Dino Toppmöller das dann wirklich innerhalb von wenigen Monaten geschafft hat, dass da auch wieder jetzt auf diese Saison bezogen eine absolute Euphorie entfacht wurde.
Ja, und da rein kommt eben Gladbach. Wie gesagt, Bundesligaspiel ging an Frankfurt. Und ja, ich bin gespannt. Vergangene Saison spielte Gladbach zweimal gegen Heidenheim in noch kürzerer Zeit, hat beide Spiele gewonnen. Das wird jetzt auch das Ziel der Frankfurter sein, da sozusagen einen Doppelsieg gegen Gladbach hinzulegen. Die Gladbacher werden mit dem Anspruch dahin fahren, auch das Spiel gewinnen zu wollen. Das wird natürlich, ist ja klar, ich meine, welcher Fußballverein oder welche Fußballmannschaft geht auf den Platz mit dem Anspruch, ein Spiel verlieren zu wollen. Also von daher ist das ja eine logische Geschichte. Und dieser Pokal hat ja für die Gladbacher immer noch, wir haben da am Samstag ein bisschen drüber philosophiert, wie wichtig dieses Spiel dann nun tatsächlich ist. Ich glaube schon, dass das, was die Emotionen angeht, enorm wichtig ist. Natürlich dieses Pokalspiel vergangene Saison gegen Saarbrücken, das hängt Sioannes Borussia noch immer in den Kleidern. Das ist eine der größten Enttäuschungen, die Gladbach-Fans erlebt haben. Immer wieder, auch in den vergangenen Jahren im Pokal, kamen dann solche Dinge. Auch diese Halbfinalniederlage damals gegen Frankfurt, als Dieter Hecking noch Trainer war, das sind Dinge, die den Fans richtig wehtun, weil diese Sehnsucht, mal wieder nach Berlin zu kommen, nur zum Finale wenigstens, vielleicht sogar den Pokal nochmal zu holen, der einzige wahrscheinliche Titel, den Gladbach sich dann auch ausdenken kann. Der Weg dahin ist dann eben da. Und das sind alles so Dinge, die spielen immer mit. Und darum sage ich wirklich, so ein Pokalspiel kann eine Menge dann bewegen, wenn es dann eben gut ausgeht. Und ja, Sioane selbst weiß, in Leverkusen damals Erstrunden aus, hat im Grunde seinen Aus dort eingeleitet. Und er weiß, welche Wucht so ein Pokalspiel auch haben kann, auch innerhalb einer Mannschaft. Auch positiv, denke ich. Und deswegen wäre es enorm wichtig, da einfach eine richtig gute Leistung abzurufen und vielleicht diese Überraschung. Man weiß gar nicht, ob es vielleicht schon ein bisschen Sensation wäre, wenn die Gladbacher da weiterkommen, aber ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen hochgegriffen. Aber nichtsdestotrotz werden wahrscheinlich die meisten Wetten doch auf die Eintracht gehen und das würde ich auch sagen, ist nicht unwahrscheinlich. Hanna, sollen wir kurz mal über die Aufstellung sprechen? Ich glaube, dieses Mal kommen wir sogar zweimal mit unserem Jingle, wenn es richtig läuft, oder?
Aufstellungstipp.
Ja, zur Aufstellung ist die Frage, das Wort ist heute hier sehr oft gefallen, ob es eine Überraschung geben wird. Im Tor wird weiterhin Moritz Nikolas spielen, bei Jonas Omlin reicht es noch nicht. Und dann ist die Frage, Carsten, reicht es bei Elvedi dann für Mittwoch? Und wenn ja, muss Marvin Friedrich, in Klammern, der es sehr solide gemacht hat jetzt zuletzt, dann weichen? Oder wie würdest du die Viererkette aufstellen, die am Freitag in Mainz Leiner, Itakura, Friedrich und Skelly gebildet haben?
Also ich glaube, dass ich schon den Marvin Friedrich in der Mannschaft lassen würde, weil er einfach seinen Job ordentlich gemacht hat. Das ist dann eben Pech für Nico Elvedi. Da würde ich die Viererkette jetzt einfach so lassen. Luka Netz fehlt ja auch noch. Von daher ist ja die linke Option nicht da. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade im Pokalspiel dann Lukas Ulrich reinwerfen würde. Klar, Stefan Leiner war sehr unglücklich, aber hat auch, du hast eben beim Friedrich gesagt, solide. Ich glaube, die Viererkette hat solide gespielt, hat sich eingespielt. Ich würde sie jetzt in Bezug auf dieses Spiel lassen und dann gegen Bremen vielleicht gucken, wie weit Elvedi denn auch tatsächlich ist mit seiner Rückkehr, wenn er denn soweit ist. Und deswegen, also meine Viererkette wäre dann die, die in den letzten beiden Spielen auch gespielt hat und nochmal es auch solide gemacht hat. Sicherlich gegen Heidenheim noch ein bisschen besser als gegen Mainz, wo es doch viele Abschlüsse gab. Aber da war eher das Problem, dass, finde ich, im zentralen Mittelfeld die Räume nicht zugemacht wurden, weil vieles doch aus der zweiten Reihe kam. Und das war der Abwehr dann so unbedingt nicht anzulasten.
Ja, ich glaube auch, dass der Spielrhythmus mit Freitag, Mittwoch, Sonntag, also der ja maximal, das ist ja quasi die längste englische Woche, die man haben kann oder mit der meisten Zeit dazwischen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das jetzt mit Blick auf Mittwoch bei Gladbach eine Rolle spielt. Wird da auch mit dir mitgehen, dass sich in der Viererkette nichts tut. Die Frage ist auf der 6, wo wir ja wissen, dass Julian Weigel gesetzt ist. Wenn er fit ist, spielt er unter Seoane. Ob sich da was tut, ich würde weiter mit Reiz machen, weil ich einfach ein Freund davon bin, wenn es geht, auf der 6 für einen Spielrhythmus zu sorgen. Aber ich kann mir vorstellen, und darum geht es ja auch in unserem Aufstellungstipp, dass Seoane tatsächlich in Frankfurt auf Sander setzt.
Tatsächlich, ich schreibe mir ja immer vor unseren Podcast auf den Zettel, nach alter Väter Sitte sozusagen, die mögliche Aufstellung. Und tatsächlich habe ich genau an der Stelle auch zweimal den Namen überschrieben. Ich glaube, das, was jetzt gerade oben etwas mehr durchleuchtet, ist Reiz, weil ich den auch aufstellen würde, weil ich einfach finde, dass er mit seiner Energie und seiner positiven Einstellung, die er grundsätzlich hat, und seinem Borussensein, was er ja auch immer mit auf den Platz einbringt, da finde ich gerade neben Weigel, der doch sehr, der eben nicht dieses emotionale Spiel bevorzugt, sondern eher das ruhige, da einfach ein guter Kontrapunkt ist, auch gerade in Frankfurt. Aber Sander ist natürlich der vielleicht eine mehr größere defensive Stabilität bringt, insbesondere wenn ich dann auf meine Dreierreihe hinter Kleindienst, der ja ebenso gesetzt ist wie Nikolas, schaue, die ich tatsächlich sehr mit viel Spielkultur formieren würde, eben mit Player, mit Stöger und mit Honorar. Und da weiß ich nicht, ob dann möglicherweise der Sander mit seiner doch etwas defensiveren Denke die Variante wäre, auf die Seoane da setzt. Also das ist für mich so wirklich die Wackelposition wieder, wobei es Rocco Reitz, wie gesagt, in Mainz sehr engagiert gemacht hat, ein paar nicht so gute Ballverluste, aber insgesamt einer der engagiertesten Borussen war. Also ja, es wäre schon, sagen wir mal, wie meistens in dieser Situation auf der Position da eine ganz enge Entscheidung zwischen den beiden.
Ja, ich könnte vorne mir auch vorstellen, dass Honorar, Stöger und Player beginnen, also Player dann auf der 10 oder mehr zentral. Und dann Stöger halt mehr auf links. Die Frage ist aber genau das, also dass sie sich da so ein bisschen auf den Füßen stehen und die gleichen Räume besetzen. Das war ja der Grund, warum Stöger eigentlich rausrotiert ist. Deswegen frage ich mich jetzt, ob es da von Seoane die Rolle rückwärts gibt und er wieder darauf zurückgreift. Aber dann muss Stöger eben mehr über diese, ja, will nicht sagen Flügel, weil er ist einfach kein Flügelspieler, aber dann muss er mehr aus dem linken Mittelfeld kommen. Das hat er auch in Bochum hin und wieder gespielt. Ich würde es spannend. Ich glaube auch, dass Stöger reinrutscht. Kann mir aber dann auch vorstellen, dass er Player ersetzt und Hack nochmal beginnen darf. Auf rechts ist die Frage, wie Franck Honorat jetzt nach seiner dann doch wochenlangen Verletzung, wie es bei ihm aussieht. Ich glaube auch, dass er starten wird. Und dann könnte es sein, das hatte Roland Wirkus in Mainz angedeutet, dass Nathan Gumo wieder eine Option ist. Und ja, dass er dann hinten raus reinkommt. Startelf-Kandidat Nathan Gumo sehe ich jetzt am Mittwoch auf jeden Fall auch nicht.
Nein, also wenn Honorat kann, muss er auch spielen. Also das ist für mich diese drei, die wir da ja beide präferieren. Wobei ich immer so ein bisschen mir einfach denke, warum soll denn der Player, auch wenn es jetzt nicht seine tollste Position ist, aber er hat so viele gute Spiele von etwas links versetzt gemacht, als auch Lars Stindl noch da war, der dann die zentrale Position innehatte. Fand ich eigentlich Player immer stark, gerade wenn er dann auch reingezogen ist und dann den Ball auf die linke, auf die lange Ecke gezogen hat. Es sind eigentlich Situationen, die immer wieder von Player kamen, und darum würde ich tatsächlich eher Stöger in die Zentrale stellen, also in die Mitte, und den Player ein bisschen auf die linke Seite, auch mit dem Auftrag, klarer dort diesen Raum zu bespielen, den linken, halblinken Raum. Und dann eben Stöger als zentrales Element, wichtig auch einfach für Standards, die es in Frankfurt ja unweigerlich viel geben wird. Ja, Robin Hack fand ich in Mainz, hat da überhaupt keine großen Akzente gesetzt. Man merkt ihm, glaube ich, diese Verletzung noch an. Wir haben auch darüber im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, dass er total engagiert, keine Frage, aber ihm fehlt so ein bisschen dieses heiße Füßchen, was der Johann in der vergangenen Saison in der Schlussphase ausgemacht hatte. Und deswegen, also da finde ich doch schon den Fußball, den Stöger reinbringt, das fußballerische Element, das klare fußballerische Element, weitaus wichtiger, auch wenn dann vielleicht diese Tiefe auf der linken Seite, die Sioane ja durch Hack haben wollte, ein bisschen verloren geht. Aber ich bin schon der Meinung, dass diese Konstruktion mit Honorat, Stöger und Player wirklich das Optimum ist, was die Gladbacher an Fußball zu bieten haben. Und wenn du dann bei einer, bei einer Mannschaft, die im europäischen Wettbewerb unterwegs ist, antrittst, dann musst du eben deine besten Leute auf den Platz bringen. Und das sind für mich diese drei. Ja gut, und über Tim Kleindienst müssen wir, glaube ich, kein Wort verlieren. Solange der laufen kann, wird er auch spielen und muss er auch spielen, weil er ist im Moment Borussia Mönchengladbach.
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Zwei Sätze noch von mir zu Robin Hack. Ich fand am Freitag das auch so ein bisschen sinnbildlich, gerade für seine Situation. Da gab es in der ersten Halbzeit der Querpass von außen von Weigel, und Robin Hack war da relativ frei, so 14, 15 Meter vorm Tor. Und ihr werdet euch sicher erinnern, da hat er über den Ball getreten, wo ich in dem Moment auch dachte, der Robin Hack aus dem ersten Halbjahr 24 hätte den vielleicht auch einfach trocken ins obere Eck gezimmert. Also da fehlt ihm definitiv auch einfach so die Sicherheit, die Tore, die du dann als Stürmer brauchst. Aber ja, deswegen sehe ich ihn eigentlich am Mittwoch tendenziell auch wieder auf der Bank. Und die Frage ist, Carsten, was tippen wir denn für dieses Spiel?
Tja, also 2-2 kann ich schon mal nicht tippen, das ist klar. Man könnte natürlich sagen 2-2 und es geht am Ende ins Elfmeterschießen. Also realistisch ist natürlich, dass die Eintracht 2-1 gewinnt, aber ich sage jetzt einfach mal, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und plötzlich gewinnt Gladbach 2-1 in Frankfurt.
Nach 90 Minuten oder?
Ja klar, ja, also entschuldige, wir wollen ja alle nicht so lange arbeiten, ne?
Ach so, ja, ja, schön, ich bin vor Ort.
Genau, du bist vor Ort und die Wege in Frankfurt sind lang und verwinkelt und deswegen, also ich gönne dir auf jeden Fall, du hast ja schon einen langen Abendeinsatz in Mainz gehabt, mit Yannick zusammen, aber da gönne ich dir, Thomas und Yannick, ich habe frei am Mittwoch, wenn das Spiel ist, werde es am Fernsehen verfolgen und nicht arbeiten, aber dass ich euch drei auf jeden Fall gönne, dass ihr zeitig, da müsste man ja fast sogar 3-0 für irgendwen tippen, egal für wen, Hauptsache zeitig entschieden. Aber ich bleibe beim 2-1 und wünsche euch, dass das noch 90 Minuten getan ist.
Ja, danke dafür. Ich nehme ein oder tippe ein 3-1 für Frankfurt nach 90 Minuten. Ja, einfach, weil ich glaube, dass die Eintracht gerade in der Phase der Saison für Gladbach eine Nummer zu groß ist. Aber wer weiß. Wie du gesagt hast, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, damit ich hier jetzt auch noch eine Phrase rausgehauen habe.
Ja, genau. Ja, da können wir beide 3 Euro reinschmeißen für die nächste Weihnachtsfeier. Ich habe eine Geschichte, werde ich machen, die heißt tatsächlich zwischen Traum und Realismus. Und ich glaube, genau an der Stelle sind auch unsere Tipps angesiedelt. Meiner ist dann eher die träumerische Variante. Deiner ist absolut realistisch, weil Frankfurt eben auch der ausgemachte Favorit ist. Und bin sehr gespannt auf das Spiel. Wie gesagt, da treffen ja dann auch zwei unterschiedliche Gesinnungen, was den Fußball angeht, aufeinander. Wobei sich die Eintracht ja wirklich ein bisschen gladbacherisiert hat. Mehr fußballerische Elemente unter Dino Topmöller. Wird auf jeden Fall ein intensives Spiel, wie es so schön heißt, und auf das man sich freuen kann. Und es werden wie immer auch viele Gladbach-Fans da sein im Frankfurter Stadion und eben hoffen, dass dieser Traum vom Pokal weitergeht. Apropos Pokal, wenn man über Pokal spricht, und da kommen wir vielleicht ein paar Minütchen noch auf das Spiel am kommenden Sonntag zu sprechen gegen Werder Bremen. Da gab es ja dieses unglaubliche Pokal-Halbfinale 1984, dieses 5:4, die Geburtsstunde von Hans-Jörg Kriens, mit Spielunterbrechung, mit Rauchbomben, mit Gladbacher Führung, mit Bremer Führung nach dem 1:3, 4:3, dann der letzte Last-Minute-Ausgleich und dann dieses unglaubliche Tor von Kriens gegen Dieter Bodensky, der leider zuletzt verstorben ist, der Torwart. Das ist Fußballgeschichte gewesen und jetzt kommt eben Werder Bremen nach Gladbach. Es ist ein Mittelfeldduell. Zwei Mannschaften, die auch schon größere Zeiten erlebt haben, weitaus größere Zeiten erlebt haben. Und du hast es gesagt, Bremen ist auch da sicherlich die Mannschaft, der man mehr Stabilität zutraut. Aber ich glaube, wenn wir jetzt einfach es abkürzen, Aufstellung, ich habe eben großmundig unsere zwei Jingles angekündigt, aber Aufstellung macht im Grunde keinen Sinn, weil es ja alles abhängig ist vom Pokalspiel, wer verletzt sich, wer ist wieder fit. Das sind ja Dinge, die in einer Woche sich im Fußball, kann sich ja eine Welt verändern. Deswegen Aufstellung nicht, aber auch da mein Tipp, beziehungsweise die Ansage ist, Gladbach muss einfach dieses Heimspiel gewinnen, Punkt, aus, Ende.
Ja, das werden Sie sicher genauso sehen. Die Frage ist, ob es passieren wird. Bremen wirkt auf mich, sie eben gelobt für den Auftritt am Samstag gegen Leverkusen, auf jeden Fall mittlerweile wieder sehr gefestigt. Sie haben zwei Saisonniederlagen, darunter unter anderem die heftige 0:5-Klatsche gegen die Bayern zu Hause, hat sie aber nicht aus der Bahn geworfen, weil sie eine Woche später dann in Hoffenheim 4:3 gewonnen haben. Spielen jetzt am Mittwoch übrigens im Pokal in Paderborn. Sind sie sicherlich der Favorit. Aber ja, schauen wir mal, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich aus heutiger Sicht da auch einfach tatsächlich wieder ein 1:1 tippen.
Ja, es ist ja ein Unentschieden, gab es ja schon öfter gegen Bremen und ich bleibe jetzt mal bei meinem, ja, ich sag einfach mal 4:3 für Gladbach. Viele Tore müssen sein und gegen Heidenheim war es ja dann am Ende auch noch spannend. Also ich sag jetzt einfach mal, Gladbach hat eine gute Woche. Du sagst einfach, Gladbach holt zumindest einen Punkt, fliegt aus dem Pokal. Dann haben wir ja alles abgebildet, was da möglich ist. Klar wird das am Sonntag auch das große Duell zwischen Duxch und Kleindienst oder Kleindienst und Duxch, den beiden Stürmern, die ja beide so ein bisschen die Ambitionen mit Blick auf die WM 2026 haben, als Ersatzfüllkrug mitzufahren in die USA, nach Mexiko, Kanada. Und bin mal gespannt. Duxch, also ich muss auch sagen, das Bremen-Spiel, ich habe es mir auch angeschaut in Teilen, die haben schon da richtig gute Sachen gemacht und haben ja auch Leverkusen dann am Ende noch den Punkt geklaut. Eine Mannschaft, die auf jeden Fall zurückkommen kann. Ich glaube, in Hoffenheim haben die schon ganz schnell 3:0, glaube ich, zurückgelegen und dann noch das Spiel gewonnen. Also von daher, das wird nicht leicht und da müssen sich die Gladbacher schon strecken. Also eine erste Halbzeit wie in Mainz, da sind wir uns, glaube ich, einig, wird weder in Frankfurt noch in Bremen dazu führen, dass Gladbach irgendetwas holt.
Genau, das hast du gut formuliert. Und damit würde ich sagen, habt ihr erstmal alle Infos, die ihr für die Woche braucht. Wir haben auf Mainz zurückgeblickt und ein bisschen auf Frankfurt und Bremen vorausgeschaut. Haben jetzt hier eine gute Halbzeit voll, Carsten, und dann würde ich sagen, sind wir durch.
Sie. Also tschüss und ja, eine Woche mit viel sportverbundenem, hoffentlich Vergnügen. Tschö.
Ciao, ciao.
mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de